Guten Morgen, liebe Gemeinde. Jesu Worte sind klar und unzweideutig. Er spricht nur die Wahrheit, denn er selbst ist die Wahrheit. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35. Du magst dich aufregen über seine Worte, du magst schimpfen und toben und dich auf den Kopf stellen und deine Augen verschließen. Oder du magst Jesu Worte mit all deiner Kraft bekämpfen wollen, du wärst nicht der Erste, der das versuchen würde. Es bleibt dabei, seine Worte vergehen nicht, sie haben ewigen Bestand. Hebräer 13, 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Er ändert sich nicht, er ändert seine Meinung nicht, er ändert seine Bedingungen zur Rettung nicht, er ändert seine Bedingungen zur Nachfolge nicht. Seit jeher versuchen kluge Theologen, seine Worte zu relativieren. Er kann es nicht so gemeint haben. Nicht nur kluge Theologen erheben sich über seine Worte. Jeder Mensch, der nicht Kraft des Heiligen Geistes von Neuem geboren wurde, glaubt, er habe das Recht, sich über Jesu Worte zu erheben. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass er und seine Worte, Jesus, der das Wort selbst ist, sich nicht ändert. Willst du ihm folgen, kannst du keine neuen Bedingungen aushandeln. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er hatte das erste Wort, er wird auch das letzte Wort haben. Deine Worte werden vergehen, seine Worte aber werden nicht vergehen. Wie hochmütig wäre es, sich über seine Worte hinwegzusetzen? Wie dumm wäre es, nicht vor ihm zu kapitulieren? Du wirst sowieso nicht das letzte Wort haben. Er wird das letzte Wort haben. Seine Worte bleiben ewiglich. Im Sommer vor 2 Jahren habe ich auf einer Jugendveranstaltung gepredigt. Da durfte ich dort noch predigen. Ein Jahr später, das hatte ich mal erzählt, durfte ich dort nicht mehr predigen. Es saßen so 70 Jugendliche vor mir. Und ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, auch bei der Vorbereitung. Ich habe gebetet und meinen ganzen Mut zusammengenommen, die Wahrheit zu sagen über Himmel und Hölle. Das glasklare Evangelium, Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Wer das nicht glaubt, geht für immer verloren. Es waren noch einige ältere Leiter dabei, die nicht wollten, dass ich Klartext rede, aber ich habe wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen und schön über Himmel und Hölle gepredigt. Von den 70 Jugendlichen gingen vielleicht, also maximal 5 Jugendliche bereits mit dem Herrn. Der Rest wusste nicht viel von Christus, Ewigkeit, Himmel und Hölle. Und ich habe richtig Vollgas gegeben. Ich sagte, jeder Mensch muss sich im Laufe seines Lebens entscheiden, für oder gegen Christus. Und am Ende habe ich dann zum Gebet aufgerufen. Wer an den Herrn Jesus glauben möchte, der sollte mir einfach nachsprechen, nachbeten, also so ein Übergabegebet sprechen. Und an diesem Abend haben sich dann sage und schreibe, also ich weiß nicht so genau, ich will nicht übertreiben, sagen wir 30, 40 Jugendliche bekehrt. Und sie alle waren überglücklich an dem Abend über ihre Errettung und ich war überglücklich, dass der Herr mich gebraucht hat. Und ich habe wirklich aufgepasst, dass ich nicht hochmütig reagiere und das Wunder, das passiert ist, mir anrechne. 30, 40 Jugendliche, die sich bekehrt haben, die sich für Christus entschieden haben. Das war so toll für mich. So viele Jugendliche, die ab jetzt mit dem Herrn gehen würden, die sich eines Tages einen gottesfürchtigen Partner suchen würden, ihre Kinder im Glauben erziehen würden, die dann wiederum bis zum Ende ihrer Tage mit dem Herrn gehen. Wir haben uns so darüber gefreut. Und von den 30, 40 Jugendlichen, ich kenne sie immer noch sehr gut alle, wisst ihr, wie viele von denen jetzt noch mit dem Herrn gehen? Ihr werdet es nicht glauben. Kein einziger. Kein einziger. Sie leben, als würden sie Christus nicht kennen. Sie kennen ihn ja wirklich nicht. Ihre Entscheidung damals, das Gespräch mitzubeten, geschah aus einer Emotion heraus. Vielleicht nur aus kurzzeitiger Angst vor der Hölle oder weil sie vor mir cool dastehen wollten oder aus einer Art Gruppendynamik, weil ihre Freunde auch das Gebet sprachen. Wahrscheinlich war es das mit der Gruppendynamik. Doch heute leben sie ohne Christus. Sie gehen den breiten Weg mit allen anderen Jugendlichen aus dieser Welt, interessieren sich einen Dreck für den Willen Gottes. Und das Allerschlimmste, sie denken wohl möglich trotzdem, dass sie errettet sind. Sie haben ja damals auf der Jugendfreizeit ein Gebet gesprochen. Und Ingo hat ja gesagt, dass man dann in den Himmel kommt, wenn man brav mitbetet bzw. hinterherplappert. Ja, aber das verfolgt mich manchmal. Ich wünsche mir so sehr, ich könnte noch einmal zu diesen Jugendlichen sprechen und ihnen Jesu Worte vorlesen. Was es bedeutet, Christ zu sein, was es bedeutet, mit Christus zu gehen, ihm zu folgen. Was es bedeutet, ein wahrer Jünger zu sein, ein wahrer Jünger Jesu. Jesu Worte sind so eindeutig, wie es nicht eindeutiger sein kann. Seine Anforderungen an wahre Jünger, die ihm folgen, sind klar und deutlich. Christsein ist nicht nur eine Garantie für das Himmelreich und ein Entkommen von der Hölle. Wir alle kennen Jesu Worte zu den Bedingungen der Jüngerschaft. Und ich möchte nie wieder jemandem vorenthalten, was Jesu Worte zu seiner Jüngerschaft, zu seiner Nachfolge sind. Lukas 14, 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Allem entsagen, was man hat, sonst kann man nicht sein Jünger sein. Das kann nicht sein. Jesus, hast du vielleicht ein kleines bisschen übertrieben bei deiner Aussage? Verlangst du nicht zu viel von uns? Allem entsagen ist doch zu viel. Wie viele Menschen mühen sich Tag für Tag ab, diese Worte zu relativieren? Es nützt nichts. Die Tatsache bleibt bestehen, dass es ein Wort des Herrn ist. Und er meint genau das, was er sagt. Dieser Tatsache muss man ins Auge blicken. Und Jesus stellte diese Anforderung nicht einer ausgewählten kleinen Gruppe innerhalb der Christenheit, die besonders tolle Christen oder sowas sein wollen. Nein, keiner, kein einziger kann sein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Er sagt auch nicht, wer den Willen hat, allem zu entsagen. Nein, er sagte, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Wir sollen auch nicht nur einen Teil absagen, nein, wir sollen allem entsagen. Nur weil die Welt diese Worte gerne meidet, heißt das nicht, dass diese Bedingungen zur Nachfolge nicht mehr gelten. Wer sich auf Christus einlässt, der soll wissen, was es bedeutet, Christus zu folgen. Vorweg, Christus zu folgen hat viele unbezahlbar schöne Seiten. Um nur ein paar Dinge zu nennen, natürlich haben wir Heilsgewissheit, dass wir eines Tages in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Natürlich haben wir Gewissheit und Trost, dass wir einen verstorbenen, geliebten Menschen, der auch mit dem Herrn ging, eines Tages wiedersehen werden. Wir haben Gewissheit, dass Gott unsere Gebete und unser Flehen hört, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der die Welt erschaffen hat. Wir sind seine Kinder und er liebt uns, er kümmert sich um uns, er schleift unseren Charakter. Wir müssen nicht so griesgrämig bleiben, wie wir sind. Wir haben Gewissheit über die Sinnhaftigkeit unseres Lebens. Es ist kein Leben, das vor sich so daherplätschert. Mal machst du das, mal das. Nein, du hast ein klares Ziel vor Augen. Das haben die meisten Menschen nicht. Sie haben ja höchstens temporäre Ziele. Es ist schön, ein klares Ziel vor Augen zu haben und dann auch noch so ein schönes Ziel, das Himmelreich. Es gibt kein schöneres, kein größeres und kein ehrenwerteres Ziel als das. Aber eins solltest du wissen. Der Weg zum Ziel, die Nachfolge Christi, dein Weg mit dem Herrn ist verbunden mit deinen Tränen, deinem Schweiß und womöglich deinem Blut. Und das meine ich nicht metaphorisch. Es geht heute um 7 Bedingungen der Nachfolge. 7 Forderungen, deren Erfüllung notwendig sind, um Christus zu folgen. William MacDonald hat der für viele ein Glaubensvorbild ist, hatte sie seinerzeit mal festgehalten. Wir leben ja in einem ständigen geistlichen Kampf nach Epheser 6, 12 und der Feind schläft nicht. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, dass wir in einem ständigen Kampf leben. Ein Kampf ist die anstrengendste, schwierigste und gefährlichste Tätigkeit, die es gibt. Selbst Arbeit ist irgendwie Erholung gegenüber einem Kampf. Deine ach so anstrengenden Hobbys sind im Vergleich zu einem Kampf ein Kinderspielchen. Wenn dein Hobby Schwimmen ist und du auf einmal beim Schwimmen müde wirst, dann kannst du einfach aus dem Becken steigen, dich in den Whirlpool setzen und entspannen. Wenn du aber in einem Kampf müde wirst, du kannst nicht einfach aufhören und deine Arme sinken lassen, so Schluss jetzt, Feierabend, ich gehe nach Hause, es geht nicht. Drehst du deinem Gegner den Rücken zu, er haut dich sofort kaputt. Womöglich tötet er dich. In einem Kampf hört man nicht einfach auf zu kämpfen. Wenn ein Boxer seine Deckung, seine Hände sinken lässt, weil er kurz müde wird oder die Konzentration verliert, das war's mit ihm, er wird K.O. geschlagen. In einem Kampf geht es oftmals sogar um Leben und Tod. In diesem Fall, was unser geistliches Leben angeht, geht es ohne Wenn und Aber um Leben und Tod. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Unser Kampf als Christ ist dazu auch noch ein lebenslanger Kampf. Du kämpfst und kämpfst und kämpfst. Tag für Tag, ohne Unterlass. Und das kostet dich viel Kraft. So viel Kraft, die du alleine nie aufbringen könntest. Du würdest frühzeitig kapitulieren. So sehr du auch wolltest, irgendwann würden deine Kräfte nachlassen. Irgendwann würde deine Konzentration nachlassen. Irgendwann kapierst du, du schaffst es alleine nicht. Du bist auf Hilfe angewiesen. Die gute Nachricht ist, Jesus hat uns in unserem Kampf einen Beistand versprochen. Und wenn Jesus, der nur die Wahrheit spricht, der selbst die Wahrheit ist, wenn dieser Jesus etwas verspricht, dann ist darauf Verlass. Wir haben einen Beistand, das wissen wir, den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist an deiner Seite wirst du diesen Kampf niemals bestehen. Du würdest nach einer Woche, vielleicht nach einem Jahr, das Handtuch schmeißen. Es geht nicht, der Kampf ist so hart. Niemand kann Tag für Tag, Jahr für Jahr, ein Leben lang kämpfen. Du kannst immer versuchen, ohne den Heiligen Geist ein christliches Leben zu führen. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nach einiger Zeit noch nicht einmal mehr schaffen wollen. Du wirst es nicht schaffen wollen. Du wirst dich lieber zurück in die Welt begeben. Da war es so gemütlich und schön. Nach Philippa 2, Vers 13 ist es Gott selbst, der Kraft des Heiligen Geistes in dir das Wollen und das Tun vollbringt. Hast du also in dir das Verlangen, den Willen des Vaters zu tun, dann kannst du davon ausgehen, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Hast du aber kein Interesse daran, den Willen des Herrn zu kennen, geschweige denn ihn zu tun, ja, dann frag dich bitte, ob deine Bekehrung damals im Jugendcamp wirklich so echt war, wie du denkst. Dein Gebet war womöglich hinterhergeplappert. Für einen Abend, für eine Woche schien es toll zu sein, sich als Christ bezeichnen zu können. In einem geschützten Rahmen, wo sich auch alle anderen auf einmal als Christ bezeichnen. Es hatte so ein schönes Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Es war so herrlich. Aber zurück in der Welt scheint es gar nicht mehr so toll zu sein, dieses Christsein. Wie geht dieses Christsein überhaupt? Die, die Gottes Wort nicht kennen, denken, keine Ahnung. Ich lebe einfach so weiter, wie ich es vor dem Jugendcamp auch getan habe und tue, was mir Spaß macht. Wird schon gut gehen. Ach, und dieser Jesus, der hat im Camp ja auch mitbekommen, dass ich kurz das Gebet gesprochen habe, dass ich an ihn glaube und so. Das sollte ihm doch reichen. Wenn ich dann irgendwann vor Gott stehe, werde ich ihn eventuell nochmal darauf hinweisen, dass ich im Jugendcamp gebetet habe. Das passt schon. Ich bin da mal weg, zurück in die Welt. Lukas 13, 24. Viele werden ins Himmelreich einzugehen suchen, aber es nicht können. Dem Herrn zu folgen, ist nur Kraft des Heiligen Geistes möglich. Den bekommst du aber nur, wenn du von Neuem geboren wirst. Das heißt, erstens, du musst begriffen haben, wie sündig, verloren, nackt und blind du vor Gott stehst. Zweitens, du musst zugeben, dass du weder durch deinen guten Charakter noch durch deine guten Werke etwas an dieser Situation ändern kannst. Drittens, du musst um Vergebung bitten und glauben, dass der Herr Jesus Christus an deiner Statt starb. Viertens, du musst dich willentlich entschließen, dein ganzes Vertrauen allein auf Jesus Christus zu setzen und ihn als deinen Retter und Herrn annehmen. Man wird nicht Christ, indem man ein christliches Leben führt. Vielmehr musst du zuerst Christ werden, ehe du überhaupt fähig bist, ein christliches Leben, ein Leben in der Nachfolge Christi führen zu können. Man wird nicht Christ, indem man ein christliches Leben führt. Vielmehr muss man zuerst Christ werden, ehe man überhaupt fähig ist, ein christliches Leben, ein Leben in der Nachfolge Christi führen zu können. Es ist ein übernatürliches Leben. Niemand hat die Kraft dazu in sich. Wir sind auf Kraft von Gott angewiesen. Und nur durch die Wiedergeburt fließt uns diese Kraft durch den Heiligen Geist zu. So, jetzt aber die 7 Bedingungen der Nachfolge. Erstens. Alles übersteigende Liebe zu Christus. Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch noch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ich habe das nie verstanden. Warum soll ich meinen Bruder hassen? Soll ich meinen Nächsten nicht lieben? Wie viel mehr soll ich denn meinen eigenen Bruder lieben? Der Vers wird ein bisschen klarer, wenn man ihn mit Matthäus 10, 37 vergleicht. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das Wort hassen aus Lukas 14 bedeutet demnach weniger lieben. Du sollst deine Familie weniger lieben. Der Herr forderte von seinen Jüngern eine Hingabe an ihn, die ihre Zuneigung zu allen anderen Dingen und Menschen einschließlich ihres eigenen Lebens wie Hass erscheinen lassen. Dieser Hass ist nicht geprägt von Abneigung gegenüber seiner eigenen Familie und boshaften Absichten gegenüber dieser, sondern vielmehr ist unsere Liebe zu Christus so groß, dass die Liebe zu anderen nichtig erscheint. Die Liebe zu Christus hat Priorität. Das sollte im Laufe der Predigt dann noch etwas klarer werden. Der schwierigste Teil dieses Verses ist wohl die Stelle, wo Jesus dazu auffordert, sein eigenes Leben zu hassen. Sein eigenes Leben hassen. Wir wollen uns das mal ein bisschen genauer angucken und ich mache mit Punkt 2 weiter. Zweitens, Verleugnung unseres Ichs. Matthäus 16, 24. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst? Ich weiß, der Vers geht noch was weiter, aber wir gucken uns erstmal diesen Teil an. Sich selbst verleugnen. Sich selbst zu verleugnen ist mehr als nur enthaltsam zu leben, als zu verzichten auf bestimmte Vergnügen und Speisen und Getränke und Luxusgüter. Sich selbst zu verleugnen bedeutet die völlige Hingabe an die Herrschaft Jesu Christi in deinem Leben. Dein eigenes Ich hat keine Ansprüche mehr. Das heißt, dein eigenes Ich muss abdanken. Wie oft beten wir im Vaterunser, dein Wille geschehe? Wie oft hat das jeder Gottlose schon einfach hinterhergeplappert und keiner weiß, was er da sagt? Ich glaube, ich habe das selbst in vollem Ausmaß noch nicht ganz verstanden. Wenn wir zu Christus sagen, dein Wille geschehe, heißt das im Umkehrschluss, Herr, lass mich keinen eigenen Willen mehr haben. Lass mich keinen eigenen Willen mehr haben. Mein Wille muss sterben. Und dieses Gebet verändert alles. Herr, zerbrich meinen Willen. Ich will ihn nicht mehr. Mein eigener Wille, wenn er nicht im Einklang mit dem Willen Gottes stand, hat nur Unheil in meinem Leben angerichtet. All die schönen Sachen, die mein Wille wollte, sie waren schlussendlich gar nicht so schön. Sie waren ekelhaft. Heute hängst du deinen Willen an den Nagel und dann gehst du einfach weiter. Oder noch besser, du hängst ihn an das Kreuz und dann gehst du einfach weiter und du drehst dich nie wieder um. Ich sag dir, dein Wille wird nach dir schreien und dich rufen. Er sehnt sich so sehr nach dir, er will wieder Besitz von dir ergreifen. Er schreit und fleht dich an, dass du ihn zurücknimmst. Aber dreh dich nicht um, bloß nicht. Denn nimmst du ihn einmal wieder zurück, wird es noch schwerer, ihn ein zweites Mal abzugeben. Lass ihn einfach da hinten schreien und jammern und geh weiter. Und falls es dir noch nie aufgefallen ist, dein eigener Wille, er stinkt so ekelhaft. Dieser Gestank ist mit kaum etwas zu vergleichen. Alle um dich herum haben schon gemerkt, wie sehr dein eigener Wille stinkt. Nur du selbst merkst es oftmals nicht. Das ist ja so mit eigenen Körpergerüchen manchmal. Dein Wille stinkt bis zum Himmel. Gott und die Engel im Himmel, sie alle haben den Gestank vernommen. Deswegen hab kein Mitleid mit deinem Willen. Er wird nach dir rufen und jammern und winseln und dein Leben mit seinem Gestank vergiften wollen. Dreh dich nicht um. Lass ihn einfach dort hängen und elendig verkümmern. Dreh dich nie wieder um. Lukas 9, 62. Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Immer wieder höre ich meinen Willen von da hinten rufen. Und was soll ich sagen? Es tut mir manchmal weh. Wie oft würde ich so gerne wieder zurücklaufen, meinen Willen wieder in den Arm nehmen und mit ihm schmusen und ihn wieder auf den Thron setzen und ihn wieder Herr über mein Leben sein lassen. Aber das geht irgendwie nicht so richtig. Christus soll doch schon Herr über mein Leben sein. Und wie soll ich zwei Herren dienen, die mich in verschiedene Richtungen schicken? Herr, hilf mir. Und damit meine ich den Herrn Jesus. Hilf mir, ich will meinen Willen nicht mehr. Mein Wille soll nicht mehr Herr über mein Leben sein. Oder vielleicht doch. Manchmal will ich doch meinen Willen wieder haben. Ich drehe manchmal durch. Will ich meinen Willen oder will ich meinen Willen jetzt nicht? Herr, hilf mir, ich will meinen Willen nicht mehr wollen. Aber ich will auch nur noch ein letztes Mal, nein, ich will, nein, 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 ich, nein, Wille, lass mich in Ruhe, geh weg, hau ab. Herr, bitte, ich bete so oft, sei gnädig, töte meinen Willen, ich schaff das alleine nicht. Ein Gedicht von Henry Martens. Lass mich keinen eigenen Willen mehr haben. Noch lass mich mein wahres Glück ein wenig in der Abhängigkeit von etwas, das mir von außen her begegnen kann, sehen. Sondern lass alles in mir mit deinem Willen übereinstimmen. Und noch ein Gedicht von Henley K. Glenmuhl. Mein herrlicher Sieger, mein göttlicher König, nimm diese dir ergebenen Hände in die deinen. Endlich ist mein Wille ganz dein eigen. Und ich bin fröhlicher Untertan an deinem Thron. Herrlicher Sieger, göttlicher Sohn, dir weihe ich her meine Hände. Längst ist mein Wille der deine schon. Alles für dich nur verwende. Drittens, wohlüberlegte Wahl des Kreuzes. Will mir jemand nachfolgen, Matthäus 16, 24, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Sein Kreuz auf sich nehmen. Ein Kreuz ist keine physische Schwäche und kein geistiger Schmerz, das kennen alle. Dass jemand krank wird und sein Leiden trägt, ist auch für Nichtchristen nichts Neues. Das tun sie in der Regel alle. Das Kreuz ist viel mehr als das. Das Kreuz ist ein Weg, der nach reichlicher Überlegung gewählt wurde. Das Kreuz ist ein Weg, der nach reicher Überlegung gewählt wurde. Als du das Kreuz wähltest, warst du dir dessen bewusst, ein Weg voller Unehre und Schmach und Schande und Verfolgung, mit der die Welt den Sohn überhäuft und alle, die ihm folgen. Wer sein Kreuz auf sich nimmt, ist auf dem Weg zu seiner eigenen Kreuzigung. Überleg mal bitte, was Jesus alles erdulden musste. Schauen wir uns nur mal den Weg an, auf dem er sein Kreuz bis auf Golgatha trug. Zu Unrecht beschuldigt, zu Unrecht verurteilt, geschlagen, bespuckt und ausgelacht geht er durch eine wütende Menge von Menschen. Alles zu Unrecht. Muss ein schreckliches Gefühl sein. Wie in einem Albtraum, wo alle einen angucken und auslachen und wütend auf einen sind. Manche gucken ihn wahrscheinlich auch voller Mitleid an und denken sich, oh Mann, der Ärmste. Aber alle haben sie eins gemeinsam. Sie sind froh, dass nicht sie es sind, die diesen Weg gehen müssen. Denn es ist ein schwerer Weg, gedemütigt durch eine riesige Menschenmenge zu gehen und verachtet zu werden. Ich hatte eben gesagt, das Kreuz ist ein Weg, der nach reichlicher Überlegung gewählt wurde. Auch Jesus hätte sich gegen diesen Weg entscheiden können. Er hätte diesen Weg nicht gehen müssen. Doch er tat es ganz bewusst. Niemals würde er dem Willen des Vaters widersprechen. Er wusste, er hat kein Unrecht getan und dennoch ging er diesen Weg und wurde von allen Seiten verachtet. Überleg dir gut, ob du sein Nachfolger sein willst. Der Weg ist mit Tränen, Schweiß und Blut getränkt. Und nicht nur einmal wirst du unter dieser Last zusammenbrechen. Selbst Jesus ist als Mensch, wohlgemerkt als Mensch, unter dieser Last zusammengebrochen, sodass Simon von Kyrene ihm dabei half. Kann man in Matthäus, Markus, Lukas nachlesen. Jesus weiß genau, wie schwer es ist, sein Kreuz zu tragen. Und das ist auch der Grund, warum er es selbst immer wieder sein wird, der dir auffüllt, hilft und dir Kraft gibt, weiterzugehen. Er kennt deine menschliche Schwachheit und dann nimmst du dein Kreuz wieder auf dich und gehst weiter. Deine Beine wackeln und zittern, deine Muskeln brennen, weil sie übersäuert sind und die Last auf deinen Schultern ist so schwer. Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wenn das Kreuz auf einmal ganz schwer wird und die Kräfte schwinden, das ist genau der Moment, wo all diejenigen, die nicht von Neuem geboren wurden, die nicht den Heiligen Geist haben, das Kreuz hinwerfen und es einfach liegen lassen. Viel zu viele haben das Kreuz einfach zur Seite geworfen, haben nach ein paar Metern aufgegeben, haben sich anschließend sogar an den Rand zu der wütenden Menge dazugestellt und diejenigen ausgesucht, die als nächstes mit ihrem Kreuz vorbeikommen. Feige haben sie sich in Sicherheit der Masse geschafft und dort verstecken sie sich. Und damit sie nicht auffallen, lachen sie einfach mit der breiten Masse mit über all diejenigen, die ihr Kreuz tragen. Sie wollten mal ausprobieren, wie das so ist mit dem Kreuz auf dem Rücken. Vielleicht, weil sich ein paar Freunde auch dafür entschieden haben. Aber sie wussten nicht, worauf sie sich einlassen. Und sie wussten nicht, dass sie auf Hilfe angewiesen sein würden. Und sie waren zu stolz, um Hilfe anzunehmen. Hilfe von Christus selbst. Ihre Gemütlichkeit war ihr Stolperstein und ihr Stolz verbot es ihnen, Christi Hilfe anzunehmen. Lieber in der breiten Masse stehen, ohne Lasten und sich das Spektakel von Weitem angucken. Nur wenige sind es, die sich entscheiden, diesen Weg zu gehen und dabei die Konsequenzen bedacht haben. Lukas 13, Verse 23 und 24. Er sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Ringt danach, kämpft darum. Viele werden es nicht können, weil sie nicht Kraft des Heiligen Geistes von Neuem geboren wurden, der ihnen die Kraft dazu gibt, den Weg bis zu Ende zu gehen. Sie hatten keine Kraft für einen lebenslangen Kampf. Doch diejenigen, die Konsequenzen bedacht haben, die sich dafür entschieden haben, ihr ganzes Leben dem Herrn hinzugeben, komme was wolle, diese sind es, denen unser Herr Jesus versprochen hat, bei ihnen zu sein. Er bewirkt in ihnen das Erreichen des Ziels. Philipper 2, 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Streich bitte die Illusion aus deinem Gehirn, dass du dich selbst ins Himmelreich befördern kannst, wenn du dich nur genug anstrengst. Streich bitte den Gedanken, du könntest mal ausruhen, wie das so ist mit dem Christsein. Ach, ich gehe mal ein paar Meter mit dem Kreuz. Wenn Spaß macht, mache ich weiter, mal gucken, wie weit ich komme. Du wirst nicht weit kommen, denn es macht keinen Spaß. Was du unter Spaß verstehst, findest du sowieso nur in der Welt. Erinnere dich bitte an die Punkte, die ich zu Beginn genannt habe, wie man den Heiligen Geist bekommt. Er ist es, der dir helfen wird, dein Kreuz zu tragen. Viertens. Leben in der Nachfolge Christi. Matthäus 16, 24. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man sich selbst fragen, was kennzeichnete das Leben Jesu? Es war ein Leben des Gehorsams gegenüber Gott. Es war ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Es war ein Leben des selbstlosen Dienstes an anderen. Es war ein Leben der Geduld, des Leidens und der Ausdauer trotz boshafter Misshandlungen. Es war ein Leben voller Eifer, voller Verausgabung, ein Leben der Selbstbeherrschung, der Sanftmut, der Freundlichkeit, der Treue und der Hingabe. An Jesus waren die Früchte des Heiligen Geistes in vollem Ausmaß erkennbar. Und wenn wir seine Jünger sein wollen, müssen wir wandeln wie er. Johannes 15, 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Fünftens. Innige Liebe zu allen, die Christus gehören. Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist eine Liebe, die andere höher achtet als sich selbst. Aber andere höher zu achten als sich selbst, ist etwas Unnatürliches. Es gehört zur menschlichen Natur, zur menschlichen gefallenen Natur, dass der Mensch sich selbst höher achtet als seinen Nächsten. Aber den Nächsten höher zu achten, ist etwas Übernatürliches, etwas Göttliches, das wir wiederum aus uns heraus nicht tun können. Wenn Christus mein Herr ist, wenn mein Denken vom Heiligen Geist geprägt ist, wenn mein Herz wirklich demütig ist, wenn ich mit Christus lebe und meine Freude an ihm finde, so betrachte ich mich als ein armes, schwaches Geschöpf. Ich sehe mein tägliches Versagen. Ich kann mich nicht meiner Werke rühmen. All das Gute, das mein Handeln hervorgebracht hat, hat Christus in mir bewirkt. Ich kann mich mit nichts anderem als mit der Gnade Christi rühmen. In mir selbst erblicke ich nur Fehler. Die ganze Fülle der Gnade sehe ich nur in Christus. Indem ich sie sehe und auch von ihr Gebrauch mache, fühle ich, was für ein elendes Werkzeug ich bin. Ich merke, dass mein Fleisch mich hindert und schwächt. Blicke ich aber auf meinen Bruder, so sehe ich alle Gnade, die Christus über ihn ausgegossen hat. Ich sehe ein Kind Gottes und alle guten Eigenschaften meinem Bruder. Paulus konnte sogar zu den Korinthern, deren Verhalten so anstößig und ekelhaft war, sagen, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Er begann damit, all das Gute unter ihnen anzuerkennen. In seiner Liebe zu den Korinthern erwähnte er alles Positive, das er finden konnte. Auf diese Weise gewann Paulus ihre Herzen und machte sie bereit auf die spätere Zurechtweisung. Ich erblicke die Gnade in meinem Bruder und nicht das Böse, das in seinem Herzen vorgeht. Ich kann ja auch gar nicht in sein Herz sehen. Böses sehe ich aber in mir, wenn der Heilige Geist mich überführt. Bei meinem Bruder sehe ich alle Güte, alle Gnade, allen Mut und alle Treue. Dein Bruder, der nun Tempel des Heiligen Geistes ist, der in Christus Jesus ist, wenn der Heilige Geist ihn annimmt, wenn der Heilige Geist in ihn, in deinen Bruder einzieht und zu ihm sagt, du bist mein Tempel, dann solltest du deinem Bruder mit größter Hochachtung begegnen und ihn wertschätzen. Wie kannst du es jemals wagen, schlecht über einen anderen Christen zu reden oder nur zu denken? Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Warum denkst du, du wärst etwas Besseres? Denkst du, du wärst heiliger als er? Denkst du, du bist heiliger als der Heilige Geist selbst? Denk darüber nach, was du tust und wie du über andere Christen urteilst. Wenn der Heilige Geist in deinem Bruder wohnt, weil dein Bruder Christus bekennt und sich Christus unterwirft, verachte und verurteile ihn nicht, begegne ihm nie lieblos, sondern stets mit absoluter Hochachtung. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Eine Sache finde ich in dieser Gemeinde sehr bemerkenswert, und zwar positiv bemerkenswert. Wenn wir gemeinsam etwas gemacht haben, sagen wir mal, wir haben draußen mit den Jugendlichen Volleyball gespielt und ich muss vielleicht was früher nach Hause und ich drehe mich um, steige in mein Auto und jetzt kommt das Entscheidende, der entscheidende Unterschied zur Welt. Ich glaube, keiner fängt an, über mich zu lästern. Dabei hättet ihr echt allen Grund, über mich zu lästern. Ich bin ein komischer Typ. Und doch tut ihr es nicht. Aus der Welt kenne ich das nicht. Dreht sich einer aus der Gruppe um und fährt nach Hause, geht das Geplappere los. Am besten werden direkt alle bösen Geheimnisse und Gerüchte über denjenigen ausgepackt. Ist doch schön, die Fehler des anderen aufzudecken und sich über ihn zu erheben. Sieh her, ich bin ja so viel besser als der und der oder die und die. Fehler des anderen aufzudecken, um sich über ihn oder sie zu erheben, um sich selbst höher zu achten als andere, ist ein völlig weltliches Prinzip, kein biblisches. In der Welt erhöht man sich selbst und kämpft sich mit Ellenbogen durch. Bei Gott demütigt man sich, man dient einander und Gott wird es dann sein, der allen erhöht. Die Liebe zu deinen Geschwistern, mit der du sie höher achtest als dich selbst, ist langmütig und freundlich. Sie neidet nicht, sie prahlt nicht, tut nicht groß, ist frei von Selbstsucht, kennt keine Bitterkeit, trägt nichts Böses nach. Sie hat keinen Gefallen am Unrecht, alles trägt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles duldet sie. Du musst andere nicht denunzieren, um selbst besser dazustehen. Freu dich auch nicht darüber, wenn dein Gegenüber mal etwas nicht weiß. Manche ergötzen sich sogar daran, wenn ihr Gegenüber mal etwas nicht weiß. Ihr werdet folgendes Gespräch wahrscheinlich kennen. Einer fragt dich irgendwas und du weißt es vielleicht nicht. Was? Du weißt das nicht? Was? Du weißt nicht, wer, keine Ahnung, wer ist? Was? Du weißt nicht, wie das und das geht? Was? Du weißt nicht, wo das und das steht? Am besten noch, hört alle her, Ingo weiß nicht, wo das und das steht. Frag dich mal bitte, warum du dich so sehr daran ergötzt, wenn dein Gegenüber mal etwas nicht weiß oder nicht kann. Dieses Verhalten ist so weltlich. Wenn deine Geschwister mal etwas nicht wissen oder nicht können, dann vergiss nicht, dass du selbst vieles nicht weißt und nicht kannst, was deine Geschwister dagegen aber wissen und können. Und biete ihnen einfach liebevoll an, es ihnen zu erklären. Von mir aus nochmal und nochmal und nochmal. Denk mal darüber nach, wie viel Geduld Gott mit dir hat, wie viele Fehler du täglich tust und oftmals die gleichen. Und wie reagiert Gott? Lacht er dich aus? Stellt er dich bloß? Posaunt er vor allen anderen dein Unwissen hinaus? Wie viel Geduld hat Gott mit dir eigentlich schon gehabt? Mit mir am allermeisten. Wieso sollte ich mit anderen voreilig hart ins Gericht gehen? Wieso sollte ich mit anderen ungeduldig sein, wenn Jesus mit mir doch immer wieder geduldig und geduldig und geduldig ist? Wie viel mehr muss ich dann geduldig und nachsichtig mit meinen Geschwistern sein? Der Punkt innige Liebe zu allen, die Christus gehören, geht natürlich noch weit darüber hinaus. Ich kürze ein bisschen ab. Bist du bereit, dir Zeit für deinen Bruder oder deine Schwester im Herrn zu nehmen? Stehst du für ihn auf, wenn er oder sie nachts vor deiner Tür steht und deinen Rat braucht? Hilfst du ihm finanziell aus, wenn er einen Engpass mit seiner Familie durchmachen muss? Ohne diese Liebe wäre die Jüngerschaft ein kalter, gesetzlicher Zwang. Diese Liebe unter Geschwistern gipfelt in den Worten Jesu, der die Messlatte wieder mal auf die höchste Stufe legt. Johannes 15, 12, 13. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus hat es vorgemacht. Für uns, die er seine Freunde nennt, hat er sein Leben gegeben. Sechstens, stetes Bleiben in seinem Wort. Johannes 8, 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wer in meinem Wort bleibt, sagt Jesus, wahre Jüngerschaft muss von Dauer sein. Es ist leicht, einen guten Anfang zu machen und mit flammender Begeisterung loszustürmen. Aber die Probe auf die Echtheit ist das Ausharren bis zum Ende. Die ersten Meter mit dem Kreuz scheinen noch zu gehen. So ist das ja, wenn man eine Last trägt. Zuerst geht es noch. Aber dann wird das Kreuz schwerer und schwerer. Ich möchte das mal an einem Beispiel erklären. Hansi Flick, der Assistenztrainer von Joachim Löw, sagte bei der Weltmeisterschaft 2014, wo Deutschland Weltmeister wurde: Ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin. Voller Begeisterung ging es los. Endlich WM und genauso legte die deutsche Mannschaft auch los, wie ein Feuerwerk. Aber mit jeder weiteren Runde wurde es schwieriger. Die Spiele der Vorrunde steckten noch tief in den Knochen. Und auf einmal triffst du auf Gegner wie Frankreich und Argentinien, große Fußballnationen. Aber du kannst dich jetzt nicht einfach ausruhen. Vielmehr, wenn du in diesen Spielen nicht exakt die Anweisung deines Trainers befolgst, sondern denkst, du könntest das Ganze jetzt mal ein bisschen entspannter angehen, du könntest dein eigenes Ding machen, wird dein Gegner auch nur den kleinsten deiner Fehler ausnutzen. Du darfst nicht nachlassen. Vielmehr musst du mit jedem weiteren Spiel noch mehr Konzentration, noch mehr Fleiß aufbringen. Dein Trainer hat mit seinem Trainerteam das gegnerische Team schon lange Zeit zuvor beobachtet und er studiert. Dafür ist er da. Und jetzt musst du ihm zuhören und genau befolgen, was er dir sagt. Wehe, du weichst von der Taktik deines Trainers ab. Vor dem Spiel kriegst du noch einmal letzte Anweisungen. Nach 45 Minuten in der Halbzeitpause weist der Trainer dich vielleicht noch einmal zurecht, weil du doch irgendwelche Fehler gemacht hast. Und du gehst wieder aufs Spielfeld und versuchst es besser zu machen. Du willst deine Fehler aus den vergangenen Spielen nicht noch einmal wiederholen. Und du fürchtest, deinen Trainer, dein Team, dein Land zu enttäuschen. Du bist so weit gekommen, jetzt bloß keinen Fehler machen. Nein, du willst, dass sie stolz auf dich sind. Du repräsentierst dein Land und deinen Trainer. Wenn du schlecht spielst, schimpft die ganze Welt direkt über dein ganzes Land. Ach, was haben die Deutschen dieses Jahr schlecht gespielt? Und ist Jogi Löw überhaupt noch der richtige Trainer? Deine Fehler bereiten deinem Trainer und deinem ganzen Land Schande. Bevor ich mit dem Bibelstudium angefangen habe, ich kann darüber nur lachen, wenn es eigentlich nicht so traurig wäre. Ich traue es mich auch kaum zu sagen. Ich habe mich für einen ganz tollen Typen gehalten. Durch mich sollte sich ganz Köln und bald schon die ganze muslimische Welt bekehren. Ich marschierte also erhobenen Hauptes ins Bibelstudium und ich nehme es noch vorweg, ich kam als kleinster Typ wieder herausgekrochen. Was habe ich mich immer für einen tollen Typen gehalten? Um in der Fußballsprache zu bleiben, für einen richtig guten Spieler. Und dann bekam ich den besten Trainer aller Zeiten. Ich meine nicht Eberhard, Willi, Matthias. Versteht das nicht falsch. Ich habe selten so gottesfürchtige, wundervolle Lehrer gesehen. Ich meine aber den besten Trainer aller Zeiten. Und der korrigierte mich und sprach absolut verständliche Worte. Jesu Worte sind absolut klar und deutlich und er deckt jeden Fehler auf. Und ich wurde kleiner und kleiner und kleiner. Und mir wurde klar, ich bin gar nicht so ein guter Fußballspieler, wie ich dachte. Im Prinzip bin ich sogar der reinste Amateur. Ich habe mich so erbärmlich gefühlt. Gott, ich gebe auf, ich kapituliere. Ja, du hast recht. Mit meiner eigenen Art und Weise Fußball zu spielen, komme ich nicht weit. Es tat mir echt weh, mir das einzugestehen. Oder eben spiele weiter in der untersten Liga da irgendwo. Gott, meine eigenen Fußballkünste sind so erbärmlich, meine Pässe kommen nicht an, meine Dribbelkünste beeindrucken höchstens kleine Kinder, meine Kondition reicht niemals für 90 Minuten. Eine Verlängerung wäre sowieso undenkbar und wenn es zum Elfmeterschießen käme, würde ich mich nie und nimmer trauen, einen Elfmeter zu schießen. Viel zu groß wäre die Verantwortung. Und wenn dann auch noch so viele Leute zugucken, niemals schieße ich einen Elfmeter. Und ich dachte, ich wäre ein toller Fußballspieler. Ich habe mich so geirrt. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt kommt es drauf an. Fange ich an zu trainieren? Höre ich auf die Ratschläge, vielmehr auf die Anweisungen meines Trainers? Höre ich auf mit den unnötigen, lächerlichen Dribblings, mit denen ich nur die Zuschauer beeindrucken möchte, die aber in Wirklichkeit überhaupt nichts taugen? Und fange ich beim Training endlich an zu laufen und zu laufen und zu laufen, dass meine Kondition, wenn es zur Verlängerung käme, auch über 120 Minuten reichen würde? Viel Disziplin und Schweiß begleiten dich auf deinem Weg als Jünger. Christus wünscht sich solche, die ihm im steten, gläubigen Gehorsam folgen. Du denkst, du bist ein guter Fußballspieler, dann hast du deine Bibel nicht gelesen. Und falls du sie schon mal gelesen hast und trotzdem denkst, du bist ein guter Fußballspieler, dann lies deine Bibel nochmal. Fang an, sie zu studieren, nicht nur zu lesen. Und hör mal genau hin, achte auf jedes Wort, das Gott dir sagen will. Psalm 32,8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf den du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Gottes Ziel ist es, dass du seinem Sohn Jesus Christus gleichgestaltet wirst. Der ohne Fehler ist. Stell dich mal neben den, der ohne Fehler ist und lass dich mal an ihm messen. Dann weißt du Bescheid. Dann weißt du, wie unzulänglich du bist. Wahre Jünger wissen um ihre Unzulänglichkeit, denn sie studieren Gottes Wort, lassen sich dadurch immer wieder den Spiegel vorhalten. Aber sie nehmen Korrektur an und tun, was ihnen der Herr sagt, denn sie sehnen sich danach, Jesus immer ähnlicher zu werden. Es ist ein lebenslanger Prozess. Sie verschließen ihre Augen nicht vor ihren Fehlern. Nein, sie lassen sie aufdecken und sich korrigieren. In diesem Prozess nehmen sie auch immer wieder neue Herausforderungen an. Sie bleiben nicht auf der Stelle stehen und werden gemütlich. Im Gehorsam und Vertrauen auf Gott gehen sie weitere Schritte, die der Herr ihnen befiehlt. Selbst wenn du vor den Augen der ganzen Welt einen Elfmeter schießen musst. Gott, wenn du willst, dass ich ihn schieße, dann gehe ich sogar zum Punkt und schieße. Auf dem Weg zum Elfmeterpunkt zittern mir die Knie. Ich will nicht, ich habe wirklich Angst. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals und mir ist übel. Meine Beine werden weich, ich falle fast in Ohnmacht. So habe ich mich gefühlt, als ich an Heiligabend hier die Treppen hochging für die Gottesdienstleitung. All die Gesichter, die einen erwartungsvoll angeguckt haben. Aber Gott, wenn du mich schickst, muss ich gehen. Auf dem Weg zum Elfmeterpunkt erinnere ich mich an meine Kindheit, wie einfach alles angefangen hat. Wie leicht es war, auf dem nahegelegenen Bolzplatz einen Elfmeter zu schießen. Mein Bruder und ich, wir haben Stunden täglich damit verbracht, Elfmeter zu schießen. Einfach so. Immer weiter und weiter und weiter, bis es dunkel wurde. Wie gern würde ich mich jetzt vor diesem entscheidenden Elfmeter, vor den Augen so vieler Leute drücken und wieder auf den Bolzplatz mit meinem kleinen Bruder zurück, wo keiner zugeguckt hat. Aber Lukas 9,62, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Herr, lass mich niemals rückwärts sehen, wenn es Flügen oftmals Tränen kostet und manchmal gar die Flugschau rostet. Herr, lass mich niemals rückwärts sehen. Siebtens, alles aufgeben, um ihm zu folgen. Lukas 14,33, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Allem entsagen. Wie jetzt? Das kann Jesus nicht ernst gemeint haben. Es ist vielleicht der unbequemste Vers der Bibel. Am besten, ich spreche mit einem klugen, studierten Theologen darüber. Der kann es bestimmt etwas relativieren. Dafür sind Theologen doch da, um Jesu Wort zu relativieren, dass sie ein bisschen gemütlicher werden, dass sie nicht so herausfordernd sind. Am besten, ich verändere Jesu Worte so weit, dass ich gar nichts mehr an mir ändern muss. Das wäre doch die Lösung. Nein. Einfach Jünger Jesu nehmen Jesu Worte buchstäblich. Nach Matthäus 5,18 wird kein einziger Buchstabe, kein einziges Strichlein seines Wortes vergehen. Jesus wusste genau, was er sagte. Er hatte zuvor eine Ewigkeit darüber nachgedacht, was er seinen Jüngern sagen würde, wenn er in diese Welt kommen würde. Glaub mir, er hat sich gut überlegt, was er sagen würde. Er wusste genau, was er sagte. Ich möchte nicht viel zu diesem Punkt sagen, nur ein, zwei Gedanken dazu äußern. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt alle verstehen. Also glaubst du daran, dass Jesus bald wiederkommt? Glaubst du daran, dass Jesus bald wiederkommt? Frag dich das selbst. Wenn ja, gut. Denn Jesus kommt wirklich bald wieder. Denk daran, in welche Hände dein ganzer Besitz fällt, wenn Jesus wiederkommt. Denk daran, in welche Hände dein ganzer Besitz fällt, wenn Jesus wiederkommt. Alles, was du besitzt, wird dann in die Hände des Teufels fallen, wenn Christus seine Heiligen zu sich nimmt. Schlagartig wird jedem hier klar werden, wie viel mehr hätte ich in das Reich Gottes investieren können. Wie oft habe ich an mein eigenes Wohl gedacht und nicht an all die verlorenen Seelen. Mit dem Ende der Gnadenzeit endet auch deine Möglichkeit, in die Rettung verlorener Seelen zu investieren. Manch einer mag denken, oh, ja, da müsste ich ja arm auf der Straße leben. Nein, denn der Mann, der allem entsagt, wird dabei nicht zum Bettler. Vielmehr arbeitet er dagegen schwer, um für seine Familie und sich selbst zu sorgen. Da aber die Leidenschaft seines Lebens das Evangelisieren und das Investieren in das Reich Gottes ist, setzt er alles, was er nicht unbedingt zum Leben braucht, für das Werk des Herrn ein und überlässt die Zukunft Gott. Indem er zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtet, glaubt er daran, dass es ihm nie an Nahrung und Kleidung mangeln wird. Er kann nicht guten Gewissens zusehen, wie Seelen verloren gehen, weil niemand ihnen das Evangelium bringt. Er will dem Gebot Christi gegen die Anhäufung der Schätze auf Erden gehorchen, Matthäus 6,19. Er entsagt allem, indem er hingibt, was er doch nicht ewig halten kann und was er nun nicht mehr liebt. Ich komme zum Schluss. Jesu Worte sind klar und unzweideutig. Und ich möchte die Predigt jetzt mit einem Zitat von William MacDonald beenden. Er sagt über diese sieben Punkte: Eins sollte klar sein, nämlich, dass wir in Anbetracht dieser 7 Punkte uns selbst als unnütze Knechte verurteilen. Dass wir in Anbetracht dieser 7 Punkte uns selbst als unnütze Knechte verurteilen. Sollte man Gottes Wahrheit aber durch das Versagen des Volkes Gottes verschweigen, die Botschaft, die wir verkündigen, ist immer größer als der Botschafter selbst. Die Botschaft, die wir verkündigen, ist also größer als wir. Ist nicht Gott allein wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner? Sollten wir nicht sprechen, dein Wille geschehe, wenn auch durch meine eigene Unzulänglichkeit. Indem wir unsere begangenen Fehler bekennen, lass uns den Ansprüchen Christi an uns mutig begegnen und von jetzt an danach trachten, wahre Jünger unseres herrlichen Herrn zu sein. Paulus schreibt in Philipper 1,6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Amen.